Werbung! Wusstest du, dass 70% der Immunzellen im Darm sitzen? Kein Wunder, dass eine ausgewogene Darmflora vor allem für das Wohlbefinden von Babys so wichtig ist. Zum Glück hat die Natur vorgesorgt, denn Muttermilch liefert wertvolle Milchsäurekulturen, die Babys Bäuchlein stärken. Doch auch wenn du nicht stillst, kann dein Baby von natürlichen Milchsäurekulturen profitieren. Die HIP Biocombiotic Folgemilch enthält die einzigartige Kombination aus natürlichen Milchsäurekulturen, die ursprünglich aus Muttermilch gewonnen wurden, und wertvollen Ballaststoffen aus Biolaktose. So wird die Entwicklung des Verdauungssystems deines Babys sanft und natürlich unterstützt. Von Anfang an. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge von Ehrlich gesagt, der Podcast von Echte Mamas. Mein Kind macht, was es will. Puh, das treibt die Schweißperlen auf so manche Stirn der Eltern. Doch Kathi Weber sagt, und das ist gut so. Wer sich schon mal mit der gewaltfreien Kommunikation für den Familienalltag beschäftigt hat, wird an Kathi Weber und ihrer Elternberatung Herzenssache kaum vorbeigekommen sein. Auf sämtlichen Kanälen, Website, Instagram, Podcast, Workbook, E-Book, Online-Kurse, Kinder- und Elternbücher und sogar eigene Songs gibt sie viele, viele hilfreiche Impulse, wie Familienkonflikte friedvoll zu lösen sind, tagtäglich. Mit viel Engagement, Leidenschaft und lila Liebe hat sie vor über 15 Jahren zunächst aus persönlicher Neugier für dieses Thema damit ihr Warum für die Gesellschaft gefunden und zu ihrem Beruf gemacht. Kathi ist ausgebildete Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, Moderatorin, Coach und Mutter. Eine Frau, die weiß, wie man mit Worten Brücken baut, statt Mauern zu errichten. Viele kennen sie von ihren inspirierenden Vorträgen aus ihren Coachings oder durch ihre Online-Präsenz, wo sie Eltern unterstützt, Konflikte wertschätzend und konstruktiv zu lösen. Ihr Herz schlägt besonders für das Thema Erziehung. Nein, Beziehung. Sie hilft Eltern, eine liebevolle, klare und vor allem verbindende Kommunikation mit ihren Kindern zu finden. Ich folge ihr schon eine ganze Weile, finde sie online einfach großartig und ihre pragmatische, ehrliche Art, die Dinge beim Namen zu nennen und dabei immer wieder die Augen zu öffnen, wie man stressige Situationen mit seinen Kindern auch lösen könnte, statt in alte Muster zu verfallen. Denn es ist nicht so, dass Kathi die typischen Herausforderungen zwischen Kindern und ihren Eltern nicht kennen würde. Sie ist in ihren Praxisbeispielen ganz nah am echten Alltag. Von A wie Anziehen bis Z wie Zähneputzen. Jeder kennt die Herausforderungen und Kathi hat Lösungsvorschläge. Ich kann euch beruhigen, auch wenn Kathi uns allen, die sich gerade überlegen, sich mit der GfK mal genauer auseinanderzusetzen, einiges voraus hat, erhebt sie auch keinen Anspruch auf Perfektion. Es ist und bleibt eine lebenslange und tagtägliche Aufgabe, eine Lebenseinstellung. Und es ist nie zu spät, sagt Kathi, irgendwie beruhigend. Aber welche Erwartungen hatte sie selbst ans Mutterwerden und an sich? Wollte sie alles ganz genauso machen wie ihre Eltern? Oder war genau das Gegenteil der Fall und damit Antrieb für die gewaltfreie Kommunikation? Ich habe schon diverse Workshops von ihr mitgemacht und die ein oder andere Literatur erworben. Und ich steige liebend gern auf den Spielplätzen dieser Welt in Diskussionen darüber ein, warum gewaltfreie Kommunikation kein Kuschelkurs ist, sondern Beziehung statt Erziehung. Denn das habe ich von Kathi gelernt. Wir wollen heute nicht nur von ihr lernen, wir wollen natürlich auch ran an die Juicy Facts bei ihr zu Hause. Ist Hause Weber geprägt von Harmonie und Weisheit, Ruhe, Liebe und Geduld oder geht's da auch mal so richtig zur Sache? Und wie alltagstauglich ist gewaltfreie Kommunikation wirklich? Wo stößt sie selbst an Grenzen? Und in welchen Momenten denkt selbst eine Kommunikationsexpertin, boah, ich kann nicht mehr empathisch sein? Genau darüber sprechen wir heute. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu Ehrlich gesagt, Kathi Weber.
Nora, hallo, da bin ich und vielen, vielen Dank für deine Vorstellung, die du da vorbereitet hast. Vielen Dank fürs mich sehen und mich verstehen. Ich möchte zwei Sachen noch ergänzen, darf ich das?
Gerne, ja, stark rein.
Also seit 17 Jahren beschäftige ich mich mit der gewaltfreien Kommunikation. Mein Sohn ist mittlerweile 17, genau, damit hat alles angefangen. Und ich bin neben, dass ich die Ausbildung zur gewaltfreien Kommunikation gemacht habe, zur Trainerin, mittlerweile ja auch selber habe ich ein Konzept entwickelt, was zertifiziert wurde, ein Erziehungs- und Beratungskonzept, das da Lila Liebe heißt. Also das würde ich gerne noch ergänzen, weil ich natürlich unfassbar stolz darauf bin. Ne? Ich meine, wer entwickelt schon ein Konzept? Das macht halt nicht jeder Zweite.
Wahnsinn. Ne? Ja. Das war auch von Anfang an so eine Vision von dir, ne? Dass es da mal hingeht.
Na, also ein Konzept zu entwickeln, nicht. Nee, meine Vision war immer und ist es bis heute, mit so vielen Menschen wie möglich die Welt friedvoller zu gestalten. Das ist und bleibt meine Vision. Und durch meine jahrelange Arbeit mit Eltern hat sich für mich habe ich quasi die gewaltfreie Kommunikation speziell auf Eltern-Kind-Beziehung umgemünzt und da nochmal mit meinen Erfahrungen was reingegeben und es quasi genau dafür optimiert. Und ich wäre mir ziemlich sicher, dass Marshall Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation erfunden und entwickelt hat, dass er damit sehr zufrieden wäre, glaube ich. Ja.
Jetzt mal ehrlich gesagt.
Ja.
Funktioniert, in Anführungsstrichen, gewaltfreie Kommunikation wirklich immer oder gibt es Momente, in denen du selbst lieber schreien würdest und einfach nicht weiterkommst?
Na, die Momente sind ja auch voller gewaltfreier Kommunikation. Gewaltfreie Kommunikation ist alles. Jedes Wort, jeder Blick, jeder Atem, jede Handlung, alles ist gewaltfreie Kommunikation. Denn mit allem, was wir denken, fühlen, was wir machen, versuchen wir immer wieder, jede Sekunde, jede Millisekunde, uns eigene Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, wenn jemand sagt, naja, wo ist denn jetzt hier die gewaltfreie Kommunikation, weil ich zum Beispiel gerade völlig außer mir bin und ausflippe, das ist natürlich so ein Totschlag-Aspekt, weil wie kann ich darauf antworten? Also gewaltfreie Kommunikation ist alles und ich darf genauso sein, wie ich bin, jeder Mensch. Nur in uns drin tragen wir halt diese Bereitschaft, an sich zum Wohle aller beitragen zu wollen, wenn unsere Bedürfnisse weitestgehend erfüllt sind. Und für diese Erfüllung sind wir nun mal selber verantwortlich. Und das hat halt kein Schwein gelernt. Ja, wir sind voller, also wir, sage ich jetzt, ich bin da Gott sei Dank raus, mittlerweile weitestgehend, da sprechen wir vielleicht heute nochmal drüber, voller Erwartungen, was andere zu tun haben, wie andere sich zu verhalten haben, was richtig und was falsch ist. Diese Menschen verurteile ich nicht, denn auch die tragen in sich die gewaltfreie Kommunikation, sie wissen es nur noch nicht.
Ich habe ja schon im Einladungstext gesagt, dass ich schon ganz lange dir folge und dann alles, was du so mitteilst, einfach aufsauge, weil ich es verinnerlichen möchte. Und das ist auch ein Prozess, auch für mich. Es fängt bei den Wordings an. Es fängt eigentlich, muss ich sagen, schon bei mir selber an. Also wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mit meinen Bedürfnissen umgehe, mit meinen Grenzen und so weiter. Und ich bin in der ersten Autonomiephase meiner ersten Tochter auf dich gestoßen und habe zum ersten Mal von GfK gehört, habe mich so ein bisschen ausgetauscht und bin schon immer mal wieder auf diesen, das verweichlicht die Kinder, das ist ein Kuschel und was gekommen. Und da ich da noch nicht so viel Wissen hatte, habe ich das erstmal nur so, ich konnte nicht kontern. Oder ich konnte noch nicht in eine Diskussion einsteigen. Was würdest du diesen Menschen sagen, die das so als allererstes plakativ sagen?
Oh, ich finde diese Diskussion so anstrengend. Weißt du, ich habe die fast täglich. Ich habe die auch in meinem näheren Umfeld. Menschen, die denken, das ist auch so spannend, Menschen, die denken, sie wüssten, was ich mache, weil sie ein paar Instagram-Reels sehen und am Ende von Tuten und Blasen nichts verstanden haben. Und ganz ehrlich, ich habe für mich mittlerweile beschlossen, es ist in dem Moment gar nicht meine Aufgabe, es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, irgendwelche Menschen zu bekehren. Was ich versuche herauszufinden, ist wirklich wahrhaftiges Interesse da?
Ja.
Also möchtest du es wirklich verstehen? Hast du voll Bock drauf? Dann bin ich bereit, dir alles zu sagen, was mir gerade einfällt. Nur auf eine Diskussion habe ich gar keinen Bock. Ich habe dir nicht zu erklären, was besser und was schlechter ist. Also die Energie bin ich gar nicht bereit, da reinzugeben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo draußen, es treffen sich Menschen, weil Schuleltern zum Beispiel oder im Reitstall oder so, und dann sitzen wir da in der Runde und dann sagt irgendwer, ja, aber das mit Belohnung, Bestrafung, also Belohnung, also was ist denn da jetzt das Problem? Und du formulierst das nur anders. Dann sage ich, du, also wenn es dich wirklich interessiert, ich habe ein E-Book für 0 €, guck's dir gerne an. Jetzt gerade bin ich hier privat und habe überhaupt gar keinen Bock auf diese Diskussion. Und zack, habe ich eine Grenze gesetzt. Ne? Und die Frage ist, wie kommt die Grenze bei meinem Gegenüber an? Dafür bin ich gar nicht verantwortlich und ich finde sie wirklich, ich greife den Menschen ja nicht an.
Ja,
ich sag nicht, du blöde Bitch irgendwie, fällt dir nichts Besseres ein und jetzt meinst du, du wärst hier was Besseres und könntest hier mit mir über Belohnung, Bestrafung, dabei hast du noch nie wirklich was drüber gelesen. Du hast es, also das, weißt du, das wäre ich ja direkt im Kampf und ich will nicht kämpfen, nur es heißt ja nicht, nur weil ich nicht kämpfe, dass ich keine Grenzen mehr setzen kann. Und da kommen wir direkt zu deinem Kuschelkurs. Also für mich war die gewaltfreie Kommunikation zu leben und darüber hinaus zu optimieren für die Eltern-Kind-Beziehung hat überhaupt gar nichts mit Kuschelkurs zu tun, sondern genau das Gegenteil. Es geht darum, wie können wir Grenzen setzen in einer liebevollen Führung statt im Kampf.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, schon direkt einer der Kassenschlager, dieses Belohnung und Bestrafung.
Ja, da sind wir direkt drin.
Da sind sich manche noch so ein bisschen einig. Das ist auch manche alte Schule, okay, will ich jetzt mal, ne? Aber Belohnung, so ein Motto, wenn wir nicht den Kindern beibringen, dass Belohnung auch was bringt, dann werden sie nicht leistungsbereit, dann werden sie nicht in dieser Leistungsgesellschaft überstehen, dann schießen sie kein Tor beim Fußball. Das sind ja so
Sorgen, die die Eltern so haben. Ne? Ja.
Aber genau. Eigentlich viel mehr darum, bitte korrigiere mich, dass wir eben auch die intrinsische Motivation, also dass wir die Kinder dahin bringen, dass sie das wollen und nicht, dass sie funktionieren, weil sie gelernt haben, dann gibt es etwas.
Na, dass sie ein Tor schießen, weil sie ein Tor schießen wollen und nicht, weil sie dafür etwas bekommen und dass sie nur geliebt werden, wenn sie ein Tor schießen, wenn wir das Beispiel mal nehmen. Ja? Und es schwirrt ja so rum und es gibt ja auch unfassbar unterschiedliche Ansätze und jeder Mensch kann sich den Ansatz suchen, wo er denkt so, ey, mein Herz sagt dazu ja. Es gibt auch diesen Ansatz, dass Kinder eben Lob und Belohnung brauchen, damit sie eben motiviert werden, dass sie wissen, dass sie gut sind. Nur, also es ist da wirklich eine Frage der Haltung und auch der Wortwahl. Ich nenne es halt gerne Wertschätzung und die Wertschätzung wird auch, ist anders definiert als eine Belohnung oder ein Lob. Ich mache gerne ein Beispiel, ja. Also wenn ich sage, boah, toll, du hast heute 3 Tore geschossen. Das ist ein Lob. Wenn du heute ein Tor schießt, dann gehen wir nachher noch ein Eis essen. Das ist eine Belohnung. Ja. Ja, und das heißt, ich lerne, wenn ich ein Tor schieße, dann findet mich meine Mutter toll, weil toll, hast du toll gemacht. Nur was genau gefällt meiner Mutter? Wo ist die Verbindung? Was braucht sie? Was brauche ich? Keine Ahnung, wir sprechen nicht drüber. Und bei einer Belohnung, wenn du heute ein Tor schießt, dann gehen wir noch ein Eis essen. Also es wäre schon cool, ein Tor zu schießen, damit ich meinen Zuckerkonsum erfüllen kann. Ja, also ich mache es dann für das Eis und nicht für mich oder ich mache es dann für meine Mutter. Das passiert eben auf Dauer. Ja, ich sage ja nicht, dass ein Lob das Kind sofort ins Grabe trägt, emotional, ja, oder eine Belohnung alles kaputt macht. Es geht um die Wiederholung. Und wenn ich sage, ey, du hast heute 3 Tore geschossen, ich bin so stolz auf dich, wie du auf dem Platz für dich eingestanden hast und Teil des Teams warst. Oder du hast heute 3 Tore geschossen, du bist wahrscheinlich total stolz drauf, oder? Wie du das gemacht hast. Ja, dass du das umgesetzt hast, was ihr gelernt habt, dass ihr eine Gemeinschaft seid im Team. Und schon nenne ich ein Gefühl, Stolz ist übrigens ein Gefühl, was vielen Menschen aus unseren Generationen und denen davor total schwerfällt, das über die Lippen zu bringen. Ich merke oft, dass ich anecke, wenn ich sage, boah, ich bin so stolz auf mich, so ein bisschen Alter, ist die Größenwahnsinn. Ja. Was bildet die sich eigentlich ein? Ich denke, ey, das ist ein Gefühl, fühl das mal. Und wie wichtig das ist, sich stolz zu fühlen, auf sich selber stolz zu sein. Also ich nenne ein Gefühl und ein Bedürfnis umschreibe ich. Da bist du wahrscheinlich total stolz, wie du das gemacht hast. Also das Machen, das Schaffen. Bist du total stolz, wie ihr das als Gemeinschaft, das Gelernte umgesetzt habt. Also Wachstum, Gemeinschaft sind die Bedürfnisse dahinter. Wenn ich sage, ich bin total stolz auf dich, du hast 3 Tore geschossen, wie du das gemacht hast, wie du das Gelernte umgesetzt hast. Auch hier feiere ich Wachstum beim Kind und natürlich dann auch irgendwie meine gelungene Betreuung dieses Kindes. Ja, ich kann auch sagen, ich bin so stolz, du hast 3 Tore geschossen. Ich bin einfach stolz, deine Mama sein zu dürfen. Ja. Und das ist der große Unterschied zwischen Lob, Belohnung und Wertschätzung. Und das ist nicht einfach nur, du nennst es halt Wertschätzung. Nee, es ist eine ganz andere Form der Kommunikation. Und wir dürfen tatsächlich die Wörter, die wir benutzen, jeden Tag neu hinterfragen. Weil Wörter, genauso wie ein Blick, ein Atem, eine Handlung, etwas auslösen können bei anderen Menschen. Und ich möchte, dass meine Kinder lernen, dass sie gut so sind, wie sie sind, dass es auch in Ordnung ist, kein Tor zu schießen, ja, dass unabhängig davon, wie viele Tore sie schießen, dass sie gut so sind, wie sie sind, dass sie liebenswert sind und dass sie Bock haben, es für sich zu machen, weil sie immer größer werden. Mein Gott, was das für eine Kraft hat.
Ja, wir sind bei Belohnung und Bestrafung ja auch ganz nah an Erpressung, ne?
Selbstverständlich und wir sind auch ganz in dem Spektrum Manipulation. Oh, wenn du jetzt nicht mit der Oma spielst, dann ist die Oma ganz traurig. Du, wenn du deiner Freundin jetzt nicht Tschüss sagst, dann glaube ich nicht, dass sie morgen nochmal mit dir spielen will. Ja. Das ist schon fast wie so eine Manipulation. Nicht fast, es ist eine Manipulation. Das heißt, ich suggeriere dem Kind, dass es verantwortlich ist für die Gefühle anderer. Was für eine Last, was für eine Überforderung, weil niemand ist verantwortlich für die Gefühle anderer Menschen, das sind die Menschen selber. Gleichzeitig darf ich lernen im Laufe meiner Entwicklung, dass ich natürlich durch mein Verhalten, was ich sage, was ich mache, wie ich gucke, wie ich atme, bei anderen Menschen Gefühle auslösen kann. Nur ich kann vorher nie wissen, was ich auslöse. Die Verantwortung bleibt bei dem Gegenüber. Zum Beispiel könnte die Oma ja auch lernen zu formulieren, was ihr wichtig ist und dann könnte das Kind sagen, was ihm wichtig ist und dann könnten sie gemeinsam eine Lösung finden. Ja, vielleicht möchte das Kind einfach heute alleine spielen, weil Spiel und Spaß wichtig ist, oder das Spiel, was die Oma ausgesucht hat, gefällt dem Kind nicht. Nur worum geht es denn der Oma? Der Oma geht es darum, auch gemeinsam Spiel und Spaß und Gemeinschaft zu haben. Wie können wir Spiel und Spaß zusammen haben und Gemeinschaft, sodass es für beide Parteien okay ist? Und nicht einfach, wenn du jetzt nicht mit der Oma spielst, dann ist die aber ganz traurig. Ablenkung, auch so ein Ding, was auch reinführt in die extrinsische Motivation. Also, dass ich am Ende mich immer nur so verhalte, wie ich denke, dass es anderen gefällt, dass es anderen gut geht. Ja. Das Kind verletzt sich und oh, guck mal, da fliegt dein Auer, oder irgendwie das Kind ist traurig oder hat einen Wutausbruch und dann kommt so, oh, guck mal, da kommt die Feuerwehr. Das heißt, das Kind lernt auf Dauer, es geht wirklich darum, auf Dauer, dass die Gefühle, die bestimmte Gefühle offensichtlich nicht sein sollen, nicht sein dürfen, weil es abgelenkt wird. Ja. Und das ist für mich alles. Belohnung, Bestrafung, Manipulation, Erpressung, Ablenkung ist für mich alles elterliche Macht, die missbraucht wird. Ja. Weil wir die Macht, die wir nun mal haben als Eltern, und ich spiele gerne mit diesem Wort, weil es so viele Menschen triggert, und ich will ja dadurch, dass Menschen dann so aufgewühlt werden, dass sie im besten Fall Interesse haben, nochmal genauer hinzugucken. Und wir haben eine Macht, weil wir die Älteren sind, weil wir nämlich die Tür zuschließen können, weil wir sagen können, du bleibst heute hier. Nur wie können wir unsere Position, die wir haben, diese Macht, die wir haben, friedvoll, liebevoll einsetzen? Es braucht sie auf jeden Fall, weil sonst sind die Kinder lost. Dann sind wir im antiautoritären Bereich. Da sind die Kinder nachher auch auf die Barrikaden gegangen, weil sie überhaupt nicht mehr wussten, wo sie hingehören. Und das ist so spannend, da dürfen wir hingucken. Und da brauchen wir eben keine Belohnung, keine Bestrafung, keine Ablenkung, keine Manipulation, keine Erpressung. Das ist wenig bis gar nicht zielführend.
Das finde ich auch gerade so wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es nicht bedeutet, dass man anti-autoritär erzieht. Das ist nicht das Gleiche, das ist nicht das, was die GfK im Sinne hat.
Und also ich weiß, also was die GfK, ne, also die Marshall Rosenberg hat die gewaltfreie Kommunikation grundsätzlich für Menschen entwickelt. Ja, der hat gar nicht speziell sich auf Eltern-Kind-Beziehung spezialisiert. Das habe ich jetzt in meinem Teil gemacht. Und natürlich ist ein Ziel der gewaltfreien Kommunikation, dass wir Konflikte so lösen, dass alle bekommen, was sie brauchen. Und das gilt natürlich auch für Eltern-Kind-Beziehung.
Ja. Und ich finde es auch so wichtig, dass man seinen Kindern beibringt, dass es Grenzen hat, also eigene.
Ja, selbstverständlich, du hast ja Bedürfnisse, Nora. Ja. Also ich hoffe, du kennst die meisten deiner Bedürfnisse mittlerweile. Ja. Habe ich meinen Job gut gemacht? Ja, oh, habe ich gut gemacht. Ja. Das war übrigens ein Lob, ne? Wenn ich sage, habe ich gut gemacht, wäre eher so, ich freue mich zu sehen, das ist ein bisschen gestelzt jetzt, warte mal. Ey, feiere ich voll ab, Nora, wie du meine Impulse für dich umsetzt. Das wäre so eher meine Sprache, ja? Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ja, ach, Bedürfnisse.
Grenzen,
ja.
Also, dass das Kind schon lernt, dass es Grenzen hat, die nicht übergangen werden dürfen. Das ist ja im ganzen Leben total wichtig, auch für die Sicherheit des Kindes.
Also, ja, da geht es ja schon um Schutz auch. Ne? Also, nur da flippen ja auch gerne die Eltern aus. Wenn wir auf einmal das Wort Schutz in den Mund nehmen, dann haben die sofort vor Augen, dass ich behaupte, dass irgendwer Kinder missbraucht. Also, der emotionale Schutz fängt ja viel, 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 viel früher an. Und ich möchte einmal mitteilen, dass Grenzen ein Bedürfnis ist, was genauso Kinder haben wie auch Erwachsene. Das heißt, wenn du deinem Kind mitteilst, wo deine Grenzen liegen, diese sogar begründen kannst, dann lernt dein Kind, Mama hat Grenzen, okay, du hilfst deinem Kind, diese Grenzen zu wahren. Dein Kind ist nämlich nicht dafür verantwortlich, dass dein Bedürfnis nach Grenzen eingehalten oder erfüllt wird. Und dein Kind lernt, wie es auf Dauer, weite Sicht, auch seine eigenen Grenzen kommunizieren und sich darum kümmern kann. Und Grenzen ist ein Bedürfnis von so vielen, übrigens bereits ein Bedürfnis in der ersten Autonomiephase. Ich habe in meinem Konzept der Lila Liebe, habe ich die Autonomiephasen, die es ja gibt, diese Entwicklungsphasen, denen habe ich bestimmte Bedürfnisse zugeordnet, die in dieser Entwicklungsphase besonders präsent, besonders wichtig sind für die Kinder, dass die erfüllt werden, damit sie überhaupt sich weiter intrinsisch entwickeln können. Mhm. Und Grenzen ist ein Unterbedürfnis, weil jetzt wird es wirklich tief, das Oberbedürfnis Sicherheit. Sicherheit ist das Oberbedürfnis der ersten Autonomiephase zwischen 2 und 5 Jahren. Dort übersetze ich Autonomie mit selber machen wollen. Und Grenzen ist ein Unterbedürfnis. Es gibt mehrere Unterbedürfnisse. Ja, und deswegen ist es unter anderem wichtig, dass wir wissen, wo sind unsere Grenzen. Die können sich auch immer wieder ändern, nur dass wir kommunizieren. Zum Beispiel erinnere ich mich, ich glaube, das war mein Sohn, das ist jetzt wirklich schon sehr lange her, der mochte meinen Busen sehr gerne als kleines, sehr kleines Kind. Irgendwann hat er dann, als er älter war, gesagt, du, die Busen von Papas Freundin, die stehen viel mehr. Da, also das hat gesessen.
Ja.
Das war eine Beobachtung meines Sohnes. Da habe ich gesagt, naja gut, die Freundin von deinem Papa, die hat auch noch keine Kinder bekommen. Das ist einfach, mein Busen hat einen anderen Job erledigt. Interessiert dich das? Und dann ist ein ganz anderes Gespräch entstanden. Ja. Naja, auf jeden Fall, anfangs war es so, als er kleiner war. Und dann hat er gerne an meinen Busen gegriffen, in jeglicher Situation, ob ich nackt im Bad war oder beim Essen war. Und das habe ich mehrfach wiederholt. Ich sage, stopp, das ist mein Körper, mein Busen, ich entscheide, wer den anfasst. Brauchst du Mama-Nähe? Ich habe also seine Handlung, das an den Busen greifen, versucht zu übersetzen mit einem Bedürfnis. Und das war relativ easy. Also Berührung, Mama-Nähe, Grabsch an den Busen. Genau, und dann haben wir gemeinsam, ich sage, du brauchst Mama-Nähe. Mhm, da war er ja noch sehr klein. Ich sage, dann brauchen wir was anderes für Mama-Nähe, weil das ist mein Körper und ich möchte gern gefragt werden. Und das habe ich ein paar Mal wiederholt, weil ich nicht erwarten kann, dass er das sofort als Dreijähriger checkt. Ohne mich angegriffen zu fühlen. Ich habe dir das jetzt schon dreimal gesagt und ich habe es wiederholt. Ich habe auch dafür gesorgt, wenn es so typische Situationen gab, wo ich dachte, ne, in der Regel packt er dann gerne an meinen Busen, habe ich schon direkt vorher irgendwie geguckt, dass ich mich abgrenze, sage hier Raum und so und stopp, wir brauchen jetzt du brauchst Mama-Nähe, darf ich dich auf den Arm nehmen? Ja, und so sieht das für mich aus. Und das kann natürlich jeden Tag passieren.
Wenn wir jetzt gerade mal bei dem Thema Grenzen da so einsteigen, weil da ist es ja, das hat so mit das meiste Konfliktpotenzial zwischen Eltern und Kindern. Die Eltern möchten etwas, was passiert, Kind möchte das nicht und dann geht's los. Dann kann man die GfK anwenden.
Ja, ich möchte ja gar nicht, dass die GfK angewendet wird. Ich möchte, dass ihr sie lebt und vor allen Dingen das mit der lila Liebe wirklich ins Verstehen kommt.
Ja.
Ja, ich brauche mein Kind.
Jetzt mal für Menschen, die so ganz erste Kontakt, ne? Das einmal eins, wir können das jetzt nicht hier in einer Podcast-Episode aufdröseln, aber es gibt so verschiedene Schritte, die man sozusagen anwendet. Je mehr man sie anwendet, je mehr man es gelebt hat, desto automatischer läuft es. Am Anfang musste ich mir das auch immer wieder so vor Augen führen. Also erstmal die Selbsteinfühlung.
Ach so, ja, fangen wir ganz weit vorne. Also wir haben als allererstes einen Konflikt.
Ja, okay, fangen wir da an.
Du möchtest, dass das Kind etwas macht und das Kind sagt nein. Also ich denke, da kann sich jetzt jeder was auch suchen, von A bis Z, von A wie anziehen bis Z wie Zähneputzen. Die Neins der Kinder sind omnipräsent. Und wir haben diesen Konflikt. Ja, und dann macht es Sinn zu lernen, bei sich zu gucken, warum habe ich übrigens überhaupt gerade einen Konflikt mit dem Nein meines Kindes? Also was ist gerade mein unerfülltes Bedürfnis oder sogar mehrere unerfüllte Bedürfnisse? Das hat dann ganz oft in der Eltern-Kind-Beziehung zu 99,9% mit deinem inneren Kind zu tun, wie du nämlich in deiner Kindheit behandelt wurdest, wenn du gewagt hast, Nein zu sagen. Wer von uns durfte Nein sagen? Die wenigsten. Ja, wir hatten zu funktionieren. Wer von uns durfte seine Gefühle, alle Gefühle, also auch Wut und Trauer und so zeigen? Die wenigsten von uns. Also ist es wirklich schwer auszuhalten, dass mein Kind jetzt Nein sagt, weil ich habe gelernt, dass das A nicht erlaubt ist und B, wenn ich Nein sage, kriege ich einen Liebesentzug, werde ich bestraft oder ich werde vollgepumpt mit Belohnung, die am Ende nicht befriedigend ist. Das macht ja auch süchtig, ne? Ja, und dann dreht so ein bisschen das Nervensystem am Rad und Eltern sind herzlich eingeladen, hier in ihre Verantwortung zu kommen, immer schneller herauszufinden, was triggert mich hier gerade.
Ja.
Ja, also weil dein Kind sagt nicht Nein, weil es dazu auf die Welt gekommen ist, dich zu tyrannisieren. Dein Kind versucht mit seinem Nein dir mitzuteilen, wozu es gerade Ja sagt. Also dein Kind sagt Nein zum Zähneputzen, weil es gerade Ja zum Spielen im Spielzimmer sagt, weil es da gerade noch sitzt. Und ich brauche die Eltern in ihrer Verantwortung, sich selber zu erkennen, die Kinder zu erkennen, wo sie gerade sind, um dann wirklich in diese elterliche Führung zu kommen, die Verantwortung zu übernehmen, dieses Kind wird im Bett landen und wird Zähne putzen, nur ohne, dass wir das Kind wegreißen vom Spielen, ohne, dass die Zahnbürste in den Mund gestopft wird und ohne, dass das Kind ins Zimmer gepackt wird und sagt so und heute keine gute Nachtgeschichte mehr, weil du hast heute nicht so mitgemacht, wie ich das wollte. Tschüss, gute Nacht. Das ist Trennung pur.
Ja. Und das erlebt man aber ehrlich gesagt, also ich bin ja noch im Spielplatzgame, du bist ja schon im Reitstall in der Schule.
Ja, genau. Nur Spielplatzgame, also ich wirklich, Nora, ich habe in meiner Elternschaft, wenn es irgendwie geht, vermeide ich, auf Spielplätzen mich aufzuhalten, weil das schafft mein Nervensystem nicht.
Ich wollte gerade fragen, hast du da mal eingegriffen? Weil man hört ja am laufenden Band Sätze, die nicht GfK
naja, konform das, sind. Sozusagen. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Es kann jeder so sprechen, wie er sie möchte. Ich greife ein in Situationen, die für mich grenzüberschreitend sind, wenn ich mich gefragt habe, bin ich heute in der Lage dazu? Weil es gibt Tage, da weiß ich, wenn ich jetzt was sage, ich werde diesen Menschen zerfleischen.
Ja.
Ich komme nicht in, das packe ich nicht. Bin jetzt gerade nicht, das triggert mich so hart, weil heute ist der Tag, wo es irgendwie doll sitzt in meinem Herzen und am liebsten würde ich diese Mutter, diesen Vater nehmen und einmal feste schütteln und dem Kind sagen, am besten kommst du mit zu mir, weil es mich selber so schmerzt, mich persönlich, ja, aus meinen Erfahrungen, die ich habe, dann mache ich das gern so, weil meistens ist ja ein Kind von mir dabei, dass ich sage, ey, mich erschreckt das gerade, wenn ich das sehe, wenn ich das höre. Hand aufs Herz legen, einatmen, Liebe geht zu mir und Liebe geht raus. Mehr können wir hier nicht machen. Dann gibt es Tage, wo ich denke, ja, ich könnte es versuchen. Das Erste, was ich mache, ist, brauchen Sie Hilfe?
Ja. Ist ja schon mal interessant. Wie reagieren denn da die?
Ja, das ist sehr unterschiedlich, ne? Also manche sagen, was soll das hier, was mischen Sie sich ein?
Mhm.
Meine Frage war, brauchen Sie Hilfe? So wie Sie gerade mit Ihrem Kind umgehen, hatte ich den Eindruck.
Mhm.
Das ist mein Kind und Sie haben gar nichts zu sagen und so weiter. Nur der Mensch ist ja in dem Moment im Fokus dann weg vom Kind.
Ah, ja.
Und ich animiere zumindest darüber nachzudenken und ich mache darauf aufmerksam, ey, ich glaube, hier ist eine Grenze erreicht. Ja. Nur ich möchte diesen Menschen, ich kann diesen Menschen gar nicht bekehren, ich will das auch gar nicht. Ich will diesen Menschen auch in meinem tiefsten Innern überhaupt nicht verurteilen für sein Verhalten. Gleichzeitig sehe ich, dass da gerade jemand das Kind krass am Arm packt und wegzieht oder auf das Kind einbrüllt. Ich habe auch schon gesehen, wie jemand seinem Kind eine Ohrfeige gegeben hat. Mhm. Da bin ich tatsächlich gesagt, stopp, wow, stopp, Finger weg.
Ja.
Brauchen Sie Hilfe?
Ja.
So, das ist das Einzige, was ich kann sein, dass ich stopp sage, so, nur ich fange nicht an mit Empathie jetzt da groß, weil die können mich ja gar nicht hören. Das sind ja selber dreijährige Kinder, die gerade einen Wutausbruch haben. Ja, das ist so, wenige Worte sind viel mehr. Und ich hatte auch mal eine Situation, genau, da kam der Vater mit einem Taxi und offensichtlich total gestresst, drei Taschen. Das Kind schrie und schrie dann, er schrie das Kind an, wenn du jetzt nicht dann. Und dann habe ich vom Fußweg gerufen, brauchen Sie Hilfe?
Ja.
Und er dann direkt so, er guckte mich an und sagte, es ist einfach zu viel heute. Ich sage, komm, geben Sie mir mal die Tasche, jetzt nehmen Sie Ihr Kind daraus. Und dann habe ich so ein bisschen die Führung übernommen. Also das war wirklich ein Herzensmoment für mich. Und dann habe ich gesagt, und ich wünsche Ihnen heute noch ganz viel Kraft für den Tag. Ich habe ihn nicht bekehrt, habe gesagt, wie schreien Sie denn Ihr Kind an oder sind Sie vielleicht so? Ich habe einfach dieses, brauchen Sie Hilfe? Und ich bin nicht dafür verantwortlich, wie mein Gegenüber, was das bei meinem Gegenüber auslöst. Nur ich mache das schon, wenn ich in der emotionalen Verfassung bin, weil ich schon auch zeigen möchte, ey, ich kann nicht dabei zugucken, wie Kinder angeschrien werden, geschlagen werden, körperlich grob an. Da kann ich nicht bei zugucken, weil, das ist... Das widerspricht meinem Wesen. Nur ich kann, es ist nicht mein Job. Also es ist nicht meine Verantwortung. Und gleichzeitig ist es so für mich der Mittelweg dieses, brauchen Sie Hilfe? Ja. Probier es aus, Nora.
Du, apropos probier es aus. Also warum ich so bei dir haften geblieben bin damals, war, weil du zum einen in deinen Podcasts immer auch mal so ganz echte Alltagssituationen aufgegriffen hast, die du durchgespielt hast. Und da konnte ich so relaten. Das hast du jetzt in deinem aktuellen Buch, Mein Kind macht, was es will, auch gemacht. Ein ganzes ABC von A bis Z, jede Situation, die man sich so vorstellen kann. Das kann ich sehr empfehlen, weil man sucht sich ja auch vor allem oder meistens die GfK, weil man ein konkretes Problem oder weil man merkt, ich komme an gewissen Situationen nicht weiter. Und deswegen hat es mich so abgeholt, dass es da immer so Fallbeispiele gab. Und das, was ich das erste Mal ausprobiert habe, vielleicht interessiert es dich.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin total neugierig.
Das typische Rutschen. Kind klettert auf eine Rutsche.
Also du hängst auf jeden Fall auf dem Spielplatz, Nora. Also das wird aus dieser Folge klar. Ne? Also
ich bin neuerdings auch diejenige, die auch mal auf einer Bank sitzt. Ganz neues Leben.
Ich war immer eine Bankmutti auf dem Spielplatz.
Oh ja, das habe ich nicht von Anfang an. Na egal. Also auf jeden Fall, ich war mit an der Rutsche. Mein Kind sitzt oben auf der Rutsche, sitzt da und will nicht. Also sitzt da, rutscht nicht. Ich bewerte nicht. Die Schlange hinter meinem Kind wurde länger und länger. Wurde aber gar nicht unbedingt gedrängelt.
Und dein Stressfaktor, du hast das ja gesehen.
Genau das ist. Und das ist das, was ich so oft beobachte, dass Eltern vorzeitig eingreifen, gar nicht, weil die Kinder ein Problem haben. Die können ja auch eine ganze Menge selber lösen, sondern weil man sich als Mutter, als Vater so fühlt, als müsste man was tun. Als müsste man, weil man hat es selber sozusagen nicht GfK-gerecht gelernt, der Gesellschaft gefallen, angepasst sein, funktionieren. Also zieht man oft am Fuß des Kindes, jetzt rutsch doch mal, rutsch, so. Und dann habe ich eben deine Folge gehört und habe es anders gemacht. Und erst eine Empathieschleife. Und du sitzt da, Beobachtung. Du sitzt da oben, ja, das ist toll. Da oben hast du Weitblick, du kannst den ganzen Spielplatz sehen und so weiter. Alle Kinder hinten haben auch zugehört. Es war echt so köstlich. Es war wie nach Lehrbuch. Und das hat vielleicht 2-3 Minuten gedauert. Ne? Am Ende sind sie alle gerutscht, keiner hat gedrängelt. Die anderen Kinder hatten sich auch gar nicht beschwert. Die hätten da wahrscheinlich auch noch 5 Minuten weiterhin gestanden.
Ja, bis irgendwer was gesagt hat. Die haben wahrscheinlich deine Empathie, die du deinem Kind geschenkt hast, die haben die gleich für sich mit aufgesogen. War sehr ganz
das
neugierig.
Das war so ein Aha-Moment. Damit war ich einfach überzeugt. Also da habe ich gedacht, okay, das ist mein Schlüsselmoment. Ich gucke mir das genauer an. Und ich will bei weitem nicht sagen, dass hier alles immer hundertprozentig GfK-gerecht läuft. Aber wir haben so tolle Momente und das haben wir wirklich einfach nur deinetwegen.
Ach, das berührt mein Herz sehr, Nora. Ja. Ich habe Pippi in den Augen, ja.
Aber ich muss auch sagen, ich muss mich selber abgrenzen gegen diese Stimmen, die sagen, da muss man jetzt mal durchgreifen. Wenn Schluss ist, ist Schluss. Daran muss ich noch arbeiten. Das ist mein persönlicher Weak Point. So.
Ja, dich selber abzugrenzen, dass die Gedanken, also dass es dich nicht so triggert und dass du vielleicht nicht selber in so eine Schleife kommst, oh, sollte ich da vielleicht doch oder so, ne? Ja. Ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, dieses Intrinsische, also auch bei dir, dass du weißt, du machst es für dich als Mutter, weil es dein Job ist, weil du verantwortlich bist für dieses Wesen, das ist elterliche Fürsorge, Führung, Liebe und Achtung, das darf sich festigen. Das kommt nicht von heute auf morgen. Und jede Situation, jeden Herzensmoment, den du erlebst, für mich ist das ein absoluter Herzensmoment, den du da geschildert hast. Das setzt ja Gefühle frei. Sowas hast du ja vorher noch nicht erlebt. Ja, und auf einmal, dein Kind würde wahrscheinlich sagen, mei, Mama hat mich zum ersten Mal wirklich verstanden. Ja. Ist das schön. Ich bin zu Hause angekommen.
Ja,
Ja, und du so, oh mein Gott, ich war das erste Mal in der Lage, mich voll auf mein Kind zu fokussieren, es zu sehen und zu hören. Und wir sind in Verbindung gekommen. Genau diese Mama möchte, das möchte ich haben, das möchte ich fühlen. Und das darf, je mehr Herzensmomente du erlebst, desto mehr wird es sich festigen. Und natürlich haben diese Stimmen von außen, die darf es ja geben, Nora. Ich will die ja gar nicht verurteilen. Ja, wie kann ich mich festigen, mein Selbstwert? Und das wird mit deinem inneren Kind zu tun haben, auch wie du aufgewachsen bist. Und da sind Glaubenssätze, ich darf keinen Fehler machen, ich muss gefallen, ich muss alles richtig machen. Dass auf Dauer eben was rauskommt wie, ich mache es so, wie ich will, ich bin gut so, wie ich bin, ich entscheide für mich. Und das wird, da bist du ja voll im Prozess. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Nur wenn dir das auffällt, dann darfst du da natürlich jetzt hingucken. Wenn du jetzt die ersten Sachen erledigt hast mit deinem Kind, dann wenn das jetzt hochkommt, die Themen kommen ja zu uns, womit wir uns beschäftigen dürfen. Ja.
Hast du so eine Anekdote vielleicht auch aus letzterer Zeit oder auch noch aus deiner Spielplatzzeit, auch wenn sie nur, wo du so selber gemerkt hast, oh, das ist jetzt aber ein harter Fall hier. Da geht es lange hin und her. Da bin ich mit 2 Minuten nicht durch, sondern ich krieg sie noch nicht in meine Empathieschleife oder auch dein Sohn. Ist hier irgendwas in Erinnerung?
Na, ich will ja niemanden in die Empathieschleife bekommen, sondern du brauchst dich gar nicht zu entschuldigen, nur deswegen bin ich ja heute hier, ja. Es geht nicht darum, dass wir die GfK anwenden, damit mein Kind oder der Mensch mir gegenüber das macht, was ich will. Es ist für mich eine Entscheidung, wie ich grundsätzlich leben möchte. Es hat ja auch sehr viel mit deiner Haltung zu tun. Marshall Rosenberg hat ja über die Technik hinaus diese Haltung entwickelt, die ich noch viel, viel essentieller finde. Und es gibt ja auch die nonverbale Empathie. Es gibt einfach Situationen, wo mein Gegenüber, mein Kind noch gar nicht bereit ist, mich zu hören. Ihr kennt es alle. Es ist so diese Hände an die Ohren. Ich will dich nicht hören. Du bist eine blöde Mama. Zimmertür zuknallen. Dann ist nonverbale Situation gefragt. Jetzt, wo ich rede, kommt mir eine Situation, die ich mit dir teilen kann, Nora. Ja. Also die war vor einer Woche mit unserer 8-jährigen Tochter. Und wichtige Info vorab ist, dass sie emotionale Konflikte hat in der Schule, also zwischenmenschliche Konflikte, die sie emotional einfach sehr herausfordern. Das Oberbedürfnis der Kinder in der zweiten Autonomiephase zwischen 5 und 8 Jahren ist Zugehörigkeit. Und ja, genau da hat es angesetzt. Also du darfst nicht mehr mitspielen, bist nicht zum Geburtstag eingeladen und so weiter und so fort. Es spitzte sich zu und darüber haben wir natürlich viel gesprochen. Es hat sie sehr mitgenommen und ich begleite sie eben auf meine Art und Weise. Sie war also, ich sag mal, ihr Tank war ziemlich leer. Also ihre Bereitschaft mitzumachen, unsere Tochter ist, die hat ja alles, was sie braucht, ihre Bedürfnisse. Ich meine, die wächst an meiner Seite auf, dieses Kind, wie mein Sohn, ne? Die haben, ich sehe das einfach, die haben scheiße nochmal alles, was sie brauchen. Das sind die Bedürfnisse der lila Liebe. Die sind so unfassbar kooperativ. Manchmal ist es wirklich erschreckend. Ja, und jetzt war also da, über Tage ging das und dann hatten wir einen Termin beim Kieferorthopäden. Und es geht eben um eine Zahnregulierung und beim Gespräch wurde auf dem Rechner gezeigt, welche Spange sie bekommt. Ich sofort gecheckt, super unspektakulär, weil von außen gar nicht sichtbar und so. Nur ich weiß ja auch, welche Parameter und ich sehe dieses, ich habe schon mal Spangen gesehen. Ja. Ich merkte, wie meine Tochter während des Gesprächs schon so in sich zusammensackte. Hab das nicht ganz so schnell verstanden, weil ich dachte, du siehst, ne? Und dann sind wir danach zum Fahrrad draußen. Sie sagte direkt so, scheiß Zahnspange, da macht sie nicht mit.
Ja.
Ja. Und ich dann erstmal ganz klar gesagt, ich sage, ob du eine Zahnspange bekommst oder nicht, das entscheiden Papa und ich. Gleichzeitig werden wir eine Lösung finden, wie es für dich auch okay ist. Nur das prallte schon an ihr ab. Es war, also sie, normalerweise kann sie diese Führung dann annehmen und sie weiß auch, ich kümmere mich dann, nur ich merkte, es war vorbei. Und ich hatte noch gar nicht so diesen Blick, was eigentlich gerade los ist. Wir sind dann mit dem Fahrrad nach Hause, sie hat mich weder angeguckt, noch hat sie mit mir gesprochen. Ich durfte sie nicht anfassen. Wenn wir an der Ampel standen, wollte ich mal so über ihren Rücken streichen. Ich habe ja gesehen, dass es ihr nicht gut geht. Da hat sie direkt meine Hand weggeknallt. Und für mich war klar, ich bleibe bei mir. Ich nehme das nicht persönlich.
Ja.
Dieses Kind will mir gerade was über sich erzählen. Das habe ich mir mantramäßig auf dem Weg nach Hause. Und dann kommen wir zu Hause an. Und dann wollte ich mich mit ihr hinsetzen. Und wo ist das Kind? Hat sie sich auf dem Klo eingeschlossen.
Mhm.
Das hat die noch nie gemacht.
Mhm.
Ja, okay. Kind auf dem Klo eingeschlossen. Also der geht's richtig schlecht.
Schlecht, ja.
Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mich vor die Toilette gesetzt und habe gesagt, ich bin hier. Ich sitze vor der Toilette und ich bin da. Ja, es geht jetzt, das ging 1,5 Stunden jetzt, Nora.
Hm.
Ich versuche mich kurz zu fassen.
Ja.
Und dann habe ich zwischendurch gesagt, ich sage, du bist richtig sauer. Keine Antwort.
Oh, ja.
Oder bist du ganz traurig? Keine Antwort. Nix, ich habe nichts gehört. Und dann dachte ich, okay, halt deine Fresse. Nonverbale Empathie. Also habe ich dort gesessen, habe die Hand auf mein Herz gelegt und habe quasi wie so Gedankenbotschaften. Ich sehe dich, du bist gerade richtig sauer, nur ich habe nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich stehe auf, gehe in die Küche, ich hole was, ich bin in 2 Minuten wieder zurück, damit sie Bescheid weiß. Bin aufgestanden, in die Küche gegangen, habe einen Zettel genommen, einen Stift, habe ihr ein Herz drauf gemalt, bin wieder zum Badezimmer und habe diesen Zettel ohne Worte durch die Tür geschoben und habe mich wieder hingesetzt und habe gewartet.
Mhm.
War Ruhe. Dann kam der Papa, was ist hier los? Ich sage, unsere Tochter braucht gerade Hilfe, ich kümmere mich. Es war Abendbrotzeit. Ich sage, wärst du bereit, für uns einen Teller zu machen? Ich hatte auch mega Hunger. Und wer Hunger hat, verliert irgendwann die Nerven. Und dann hat er so einen Abendbrotteller gemacht, den hat er mir dahingestellt, dann konnte ich schon mal ein bisschen essen. Und dann ging das so über eine Stunde. Ich habe dann immer gesagt, ich weiß, ich bin gerade die blödste Kackscheißmama. Und dann hat sie gegen die Tür getreten. Ich sage, weiß ich, ist in Ordnung, lass es raus. Du bist richtig sauer, ne? Dann habe ich sie ja mal gehört, die Wut, dieses gegen die Tür. Mein Gott, die geht so schnell nicht kaputt. Und irgendwann dachte ich, Alter, so nach einer halben, dreiviertel Stunde dachte ich, also jetzt hier, ich, also mit der Empathie, das ist nicht das, was die gerade braucht.
Ja.
Und ich kann von außen das Badezimmer aufmachen. Das ist so ein ganz altes Schloss. Nur ich habe bis dato respektiert, dass sie sich da ihren Raum gesucht hat. Nur ich dachte, jetzt braucht es Führung. Und dann habe ich gesagt, so. Ich werde jetzt reinkommen. Hab die Tür aufgemacht und es hätte ein Wutausbruch kommen können. Sie hätte mir weinend in die Arme fallen können. Ich war auf alles vorbereitet. Sie ist hat weiter da gesessen. Sie hat nichts gemacht. Also habe ich mich neben sie gesessen. Ich wusste ja, sie braucht Abstand. Also habe ich mich so gesetzt, dass wir uns nicht berühren und habe den Teller dahingestellt. Weil es war Abendbrotzeit. Und sie hat den Kopf so eingedrängt. Ich habe nichts gesagt, außer was Einziges gesagt, ich bin da. Und dann habe ich angefangen, sie zu füttern.
Mhm.
Und sie wollte aber nicht, dass ich sie angucke. Sie war so, sie hat lange Haare und ich habe ihr Gesicht nicht gesehen. Das heißt, ich habe immer ein Stück von dem Brot genommen oder eine Tomate und habe das so zwischen die Haare geschoben. Hat sie gegessen. Und dann durfte ich die Hand auf ihren Rücken legen. Immer noch nichts gesagt. Und mir wurde klar, ne, die ist emotional komplett leer, die ist überfordert. Die Spange hat ihr den Rest gegeben. Ja. Nur ich werde heute mit ihr nicht über die Spange reden, weil das eilt überhaupt nicht. Und dann hat sie gegessen, dann durfte ich sie auf den Schoß nehmen, habe sie gefragt, darf ich dich nehmen, ohne angucken. Also hat sie mit dem Rücken zu mir gesessen, dann habe ich sie so gewogen. Alles so nonverbal, körperliche Empathie und irgendwann durfte ich anfangen. Es war einfach zu viel jetzt. Und diese Kackspange und ich sage dir, Spange, reden wir wann anders drüber. Heute kriegst du hier Mama-Nähe, Mama-Liebe, wir tanken dich auf, weil du hast die Schnauze voll. Und dann habe ich auch gesagt, ich sage, weißt du, was hier los ist? Du bist einfach raus. Du machst nicht mehr mit, es reicht, es ist zu viel. Und hat sie so genickt. Ja, sag ich, das sehe ich. Und heute bist du raus. Und morgen übrigens entscheide ich jetzt, gehst du nicht zur Schule, du bleibst zu Hause. Du bist raus, Stecker gezogen. Das war's. Mhm. Und ich merkte, wie ihr Körper sich immer mehr entspannt hat. Und dann sind, habe ich sie noch aufs Sofa und wie so ein kleines Kind. Und dann bin ich mit ihr ins Bett und habe ihr noch eine Körpermassage gegeben. Die war, weil ich begriffen habe, warum sie so in Anführungsstrichen ausgeflippt ist. Ne? Und ich meine, wie heilsam ist das, dass sie so sein durfte, wie sie ist, dass sie mit mir gemeinsam rausgefunden hat, was ist eigentlich los? Sie brauchte Mama-Nähe, sie brauchte diese Liebe, sie brauchte Empathie, sie brauchte auch Führung, um da wieder rauszukommen. Und am nächsten Morgen war sie total kooperativ, hat ihre Schulhefte genommen, ist mit ins Büro, hat ihre Aufgaben gemacht. Und dann habe ich ihr nur gesagt, ich sage übrigens, und das Thema Zahnspange, da übernehme ich die Führung, darüber reden wir, wenn ich den Eindruck habe, jetzt ist Zeit, darüber zu sprechen. Bis dato wird das Thema, hier findet es nicht statt, weil es gibt gerade andere Dinge, um die wir uns bei dir kümmern können. Hat sie genickt, so. Also das war so, ist ja nicht, dass die Empathie nicht funktioniert hat, sondern die Empathie ist da. Es war sehr viel nonverbal und es war wirklich hochdramatisch. Das Ganze hat insgesamt 1,5 Stunden gedauert. Nur wie verbindend ist es bitte?
Ja.
Also das war einfach, ich im Nachhinein, ich liebe solche Momente und ich bin dann immer so dankbar, dass ich weiß, wie es geht, wie ich es machen möchte. Ja, dass ich eben nicht irgendwann ausflippe, jetzt eine halbe Stunde im Bad kann ich sein, sondern dass ich dann entscheide und ich übernehme jetzt die Führung, weil offensichtlich kommen wir so nicht weiter. Und auch der Wutausbruch, wenn ich reingekommen wäre und sie kriegt einen Wutausbruch, auch den hätte ich begleiten können. Weil ich weiß, wie es geht. Ich weiß scheiße nochmal, wie es geht und was dieses Kind braucht. Und ja, sie hat sich im Bad eingeschlossen und ist dafür nicht bestraft worden, hat ganz viel Liebe bekommen.
Ja, das ist das Wichtige. Ja. Die Verbindung, die ihr zueinander geschaffen habt oder auch schon habt und dadurch immer gestärkt ist. Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was man wirklich nochmal aus den Köpfen rausradieren muss. GfK verhindert nicht den Wutausbruch.
Nee, bitte nicht. Also GfK verhindert auch keine Konflikte, weil wir brauchen ja Konflikte. Ja. Es geht ja darum, Konflikte so zu lösen, dass alle bekommen, was sie brauchen. Das ist ein Ziel von mehreren Zielen der gewaltfreien Kommunikation von Marsha Rosenberg. Das heißt, Konflikte sind Teil dessen. Ja. Konflikte sind da, um wachsen zu können. Es geht auch in der gewaltfreien Kommunikation ums Verstehen und Verstanden werden. Und ohne Konflikte kommen wir nicht ins Verstehen und Verstanden werden. Die Frage ist nur immer, wie gehe ich mit Konflikten um, im Kampf oder in der Verbindung? Und ich entscheide mich immer wieder für die Verbindung. Und dadurch kann ich ganz viel lernen über mich, ganz viel über mein Gegenüber lernen. Genau, und Konflikte, also in der Eltern-Kind-Beziehung, auch in der Partnerschaft, in Freundschaften, also Konflikte gehören zum Leben dazu. Nur wir haben halt, die meisten von uns haben gelernt, dass die gefährlich sind. Mhm. Irgendwer wird bestraft, irgendwer ist ja schuld. Es gibt auch mit der Haltung der gewaltfreien Kommunikation gibt es ja überhaupt keinen Schuldigen. Mhm. Es gibt auch kein richtig und kein falsch, global. Ne?
Ja, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass sich viele Eltern so wünschen würden, dass die Kinder halt leise und angepasst gut funktionieren. Gleichzeitig will man aber keine angepassten Menschen in die Welt.
Genau, wir wollen ja keine Ja-Sager, wir wollen ja eben schon Menschen, die mit einem fundierten Selbst auftreten, sich um sich kümmern können, die wissen, was sie brauchen, die selbstbewusst, selbstbestimmt, selbstsicher, selbstliebend, selbstwirksam, selbstermächtigt sind. Das wollen wir alle. Und dann gibt es nur die Situation im Alltag, das Zähneputzen, das Anziehen, das zu Bett gehen, der Wutausbruch, wo die Menschen das dann kurz vergessen. Mhm. Ja, weil dann wollen sie in dem Moment, dass es funktioniert. Ich übersetze das mit den Bedürfnissen. Eltern brauchen oft ganz viel Kooperation. Also dieses Mitmachen, dass die Kinder mitmachen. Nur wenn ich das Bedürfnis Kooperation habe, dann darf ich zuerst bei mir gucken, was kann ich dazu beitragen, dass hier Kooperation für mich erfüllt wird? Bin ich überhaupt bereit, gerade zu kooperieren? Die meisten Eltern stecken nämlich dann so fest und sind gar nicht mehr bereit zu kooperieren. Die wollen einfach nur, ich sag, wie es läuft, Punkt aus, jetzt ist Schluss.
Ja.
Ja, das heißt, die meisten Eltern, ich will einfach mal, dass es läuft hier, dass das Kind mitmacht. Das heißt, sie erwarten, dass das Kind ihr Bedürfnis nach Kooperation erfüllt. Nee, und wenn die Eltern schon keine Bereitschaft haben zu kooperieren, dann wirst du wohl glauben, dass die Kinder erst recht keine Bereitschaft haben zu kooperieren. Ja, und wichtig ist, dass die Eltern lernen, herauszufinden, was Kinder brauchen, damit sie mitmachen können. Mhm. Und dieses Leichtigkeit wünschen sie sich alle, ne?
Ja.
Dass es einfach mal leicht ist, dass sie mitmachen und dass es leicht ist. Also Kooperation und Leichtigkeit schreien ja alle Eltern eigentlich hier. Ja? Fühle ich total. Leichtigkeit hat ganz viel mit deiner inneren Haltung zu tun. Dein Kind ist auch nicht dafür verantwortlich, dass dein Alltag leicht ist, dass du voller Leichtigkeit bist. Das ist deine Haltung, wie gucke ich auf mich, auf mein Kind, auf die Konflikte, rede ich über mein Kind. Boah, mein Kind ist echt super anstrengend, das kannst du dir nicht vorstellen. Es sagt echt 5-mal am Tag, nein, es kotzt mich so an, ey, ich bin's leid. Oder ich sage, oh, mein Kind sagt aktuell mehr als 5-mal am Tag, nein, das ist echt herausfordernd für mich. Ich darf mich echt krass um mich kümmern, dass ich da bei mir bleibe.
Ja, da sind wir bei der Einstellung, ne?
Ja.
Ja. Jetzt ist ja nun gerade so, wenn man jetzt gerade auch mehrere Kinder jongliert, ist die stressige Situation häufiger da und man ist sehr angespannt und so. Hast du nochmal vielleicht so eine Exit-Strategie, wenn man merkt, ich möchte ja, aber ich kann mich gerade selber noch nicht regulieren. Was macht
Raum? Ja, dann sag das. Ich meine, es gab auch Momente, wo ich echt am Rande war und dann sehe ich mich noch mitten im Wohnzimmer stehen und mache so, einen Augenblick. Stopp, ich fange nochmal von vorne an. Lass es raus oder ist es schreien, ist es knetest du deine Hände, eine Tür knallen und dann sagen, so und jetzt nochmal von vorne. Wo ist eine Handlung, wo kannst du es einmal rauslassen, sodass alle heile bleiben? Erstens also körperlich und emotional, dass du ganz klar sagst, so, das habe ich jetzt für mich gemacht und ich fange nochmal von vorne an. Und nicht, ich knall die Tür, ich sag nichts, das heißt, du knallst die Tür und das Kind denkt, ah, sie knallt meinetwegen die Tür, ich bin jetzt schuld oder Mama ist jetzt sauer auf mich. Wir sind nie sauer oder genervt von Kindern, sauer auf Kinder, wütend, weil die Kinder, sondern es ist immer unser Gefühl. Und ich bin eine absolute Türknallerin. Oder auch wenn ich wütend bin, dann stopfe ich gern so Taschen dann in die Ecke, dann räume ich auf einmal, clear, boom. Sag ich so, das brauche ich jetzt gerade, lass ich raus jetzt hier. Und jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Kotzt mich gerade an, ich krieg's gerade nicht geregelt. Ich brauche einen Moment.
Ja.
Ich darf voller Angekotztheit sein und ich darf überfordert sein. Es gibt auch Momente, wo ich sage, ich bin gerade so überfordert, ich pack's nicht. Augenblick. Ich atme ganz tief jetzt. Ich finde für alles Scheiße nochmal eine Lösung. So, worum geht's jetzt gerade? Was hast du mir gerade gesagt? Was ist Fakt?
Ja.
Was war dein 5. Nein? Wozu? Okay, wir kriegen das hin. Und dann habe ich auch gerne so ein Tor. Ich will auch, dass die Kinder mitbekommen, was bei euch los ist. Und ich sage immer so, dieses gewaltfreie Kommunikation und lila Liebe, das ist ja nicht die Spatzen pfeifen von den Dächern. Wir haben uns alle so lieb und wir sind immer liebevoll miteinander. Liebe hat was ganz tief mit dir drin, mit deiner Haltung zu tun, viel weniger mit welchen Wörtern du benutzt und wie du jetzt, welchen Tonfall du antriffst, ja, sondern wenn du sauer bist, dann möchte ich, dass ich möchte das in deinem Gesicht sehen, ich möchte das an deinem Atem hören und ich möchte das an deiner Körpersprache sehen. Ansonsten kann ich sicher sein, was ist denn mit Mama jetzt? Die ist irgendwie komisch, aber die redet immer noch so mit mir, also ich bin jetzt total sauer, ja, weil das gefällt mir jetzt gerade nicht so. Ich so, hä?
Ja.
Mal authentisch sein.
Ja, authentisch. Ja. Genau, es darf Konflikte geben, man muss nur wissen, welche Tools man nutzen könnte, um sie in Verbindung zu lösen.
Ja, und das ist echt eine Übungssache. Ne? Das, ich meine, das geht nicht von heute auf morgen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, die ich mittlerweile auf den Weg gebracht habe. Du hast es am Anfang gesagt. Bist du, wenn du jetzt gerade denkst, oh, ich habe da so Bock, tiefer einzutauchen und so. Also es gibt ein Buch, es gibt Videos, es gibt einen Podcast. Was für ein Lerntyp bist du? Wo möchtest du einsteigen? Wo hast du am meisten Freude dabei? Was bleibt am meisten in deinem Gedächtnis? Und dann fängst du an, probierst du dich aus. Und auch meine Kurse sind ja so aufgebaut, dass so für allen was, für jeden was dabei ist.
Ja.
Ja, und ich versuche es, wie du es auch anfangs gesagt hast, wirklich so praxisnah, so alltagsnah, so echt wie möglich zu machen. Ich bin selber Mutter. Also ran an den Speck.
Ja. Ja. Ja, genau das. Und das liebe ich an dir, Kathi. Ich werde alles, was du anbietest, in den Shownotes verlinken.
Vielen Dank.
Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, ein paar Einblicke auch in dein Privatleben sozusagen.
Ja, immer gerne. Mir ist wichtig, dass die Menschen wissen, dass ich echt bin und keine Maschine und dass auch ich mal anderthalb Stunden vor der Toilette sitze, weil ich an meine Tochter gerade nicht rankomme. Das ist total okay.
Ja, wir sind okay.
Ach, danke dir sehr. Ich danke dir, Nora, für deine Fragen und dein Interesse und deine Einladung.
Tschüss. Und damit sind wir mal wieder am Ende dieser Folge angekommen. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich wirklich über jede und jeden Einzelnen, der hier zuhört. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hilf uns doch gern, noch mehr Menschen zu erreichen. Empfiehl ihn weiter, hinterlass uns eine Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform eurer Wahl. Denn ehrlich gesagt ist das der einzige Weg, um herauszufinden, ob das, was ich und wir hier machen, euch eigentlich gefällt und mal ein bisschen Feedback für all das zu bekommen. Also bitte, bitte kommentiert und liked, was das Zeug hält. Auch Kritik ist willkommen oder einfach mal ein paar Gästevorschläge oder Themenvorschläge, die ihr hier gerne hören würdet. Das macht einen Riesenunterschied. Je mehr Interaktion, desto sichtbarer wird der Podcast in den Plattformen und desto mehr Leute können uns finden. In der großen Podcast-Welt geht man sonst nämlich schnell unter. Wenn du Lust hast, folge auch auf Instagram. Dort gibt es noch mehr Einblicke, Updates und den direkten Draht zu mir. Unter echtemamas.ehrlichgesagt. Danke für deine Zeit und Unterstützung. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Nora.